Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Lebenslänglich. Das Zürcher Geschworenengericht verurteilt im Zwillingsmordprozess von Horgen die Mutter zur Höchststrafe. Gewichtig. Die Stadt Zürich macht eine Rangliste der vier möglichen Standorte von einem Kongresszentrum. Aufwertig. Nach Zürich richtet jetzt auch der Kanton Schaffhausen beim Rheinfall mit der grossen Kelle an. Und Spurensuche. 20-jährige Zürcher Berufsmaturschüler setzen sich mit dem Berliner Mauerfall vor 20 Jahren auseinander. Das Wetter morgen. Am Morgen nur wenig Schauer und kurze sonnige Abschnitte. Am Nachmittag ist es häufiger nass bei bis zu 10 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Es war also die Mutter, die am Heiligabend vor 2 Jahren zu Horgen ihre 7-jährigen Zwilling getötet hat. Zu dem Schluss sind die Geschworenen nach gut 2 Prozesswochen gekommen. Sie haben die heute 36-jährige Mutter wegen mehrfachem Mord zur Höchststrafe verurteilt, zu lebenslänglicher Haft. Der Oliver Futter war an der Urteilsverkündung im Zürcher Geschworenengericht dabei und jetzt bei mir im Studio. Oliver Futter, wie hat das Gericht die lebenslängliche Strafe begründet?
Ja, in den Augen der Geschworenen wiegt die Tat äußerst schwer. Man könne sie rational kaum erklären. Und die Mutter, die hat dabei skrupellos gehandelt. Die Skrupellosigkeit, die haben die Geschworenen zum Beispiel reingesehen, wie die Mutter vorgegangen ist. Also sie hat ihre beiden Kinder, jedes in seinem Zimmer, nacheinander versteckt. Dazwischen hat sie bewusst das Zimmer wechseln müssen. Und sie hat nach der Tat auch noch Spuren geleitet, um einen Einbruch vortäuschen. Zwar ist die Mutter laut einem psychiatrischen Gutachten nicht voll schuldfähig, weil das Gericht die Tat aber als 2 separate Morde gewertet hat, ist gar keine andere Strafe als lebenslänglich drin gelegen. Das ist übrigens auch die Strafe, die die Anklage gefordert hat. Dazu muss die Mutter dem Vater der getöteten Zwillinge 150'000 Franken Schadenersatz zahlen und sie muss in eine Therapie.
Die Verteidigerin hat ja einen Freispruch verlangt und den Mordverdacht nochmal auf den Vater gelenkt. Warum ist sie damit bei den Geschworenen nicht durchgekommen?
Ja, es haben schlicht zu viele Spuren am Tatort, also auch DNA-Spuren, auf die Mutter als Täterin hingewiesen, auch verschiedene Zeugenaussagen. Anders beim Vater, ihn haben die Geschworenen als Täter ausgeschlossen. Bei allen Aussagen und Indizien, die sie gehört und gesehen haben, hat sie keinen Hinweis auf ihn als Täter gegeben. Seine Aussagen und auch seine ganze Verzweiflung in der Tatnacht haben die Geschworenen als sehr glaubwürdig und authentisch beurteilt. Erwiesenermassen hat es ja keinen Einbruch gegeben in der Tatnacht. Das hat auch die Verteidigerin von der Mutter nicht bestritten. Und als Täter ist nur jemand von den Eltern in Frage gekommen. Darum, wenn es nicht der Vater war, ist für die Geschworenen eindeutig, das muss die Mutter gewesen sein.
Die Mutter hat aber bis zum Schluss bestritten, dass sie ihre Kinder umgebracht hat. Sind ihre Aussagen für die Geschworenen einfach zu wenig glaubwürdig gewesen?
Ja, das kann man so sagen. An der Glaubwürdigkeit der Mutter haben die Geschworenen wirklich grösste Zweifel gehabt. Ihre Aussagen seit der Verhaftung waren gespickt mit immer neuen Widersprüchen, Unstimmigkeiten und Lügen. Das Bild von einer Frau, die gerne Geschichten erfindet und lügt, das ist dann auch noch verstärkt worden durch verschiedene Zeugenaussagen. Am Schluss haben die Geschworenen den Eindruck gehabt von einer Person, die weiss, dass sie es war, aber immer neue Ausflüchte sucht. So hat es der Gerichtspräsident zusammengefasst.
Wie hat die Verurteilte auf den Schuldspruch reagiert?
Ja, wo der Gerichtspräsident das Urteil verkündet und dann auch begründet hat, da hat die 36-Jährige gegen aussen eigentlich reglos geschonen. 3/4 Stunde lang hat sie sich kaum bewegt, ist absolut still gewesen. Aber das Urteil an und für sich, das will sie nicht akzeptieren. Ihre Verteidigerin hat dann vor dem Gericht angekündigt, dass sie den Schuldspruch anfechten will. Bleibt zum Schluss beim Urteil lebenslänglich, dann bleibt die 36-Jährige mindestens 15 Jahre lang im Gefängnis. Zieht man davor die bisherige Haft ab, dann kommt sie frühestens in knapp 13 Jahre frei.
Danke, Oliver Futter, für die Informationen. Auf der Suche nach einem passenden Standort für ein Kongresszentrum in der Stadt Zürich ist man einen kleinen Schritt weiter. Die Stadt hat in der letzten Woche zusammen mit über 40 Fachleuten die Vor- und Nachteile der 4 Standorte untersucht. Aus dem Ergebnis lässt sich jetzt eine Art Rangliste ablesen. Ginger Hobby.
Auf dem ersten Platz von dieser Rangliste stehen gerade 2 Standorte, sagt Vorsteherin vom Hochbaudepartement Katrin Martelli. Die Prüfung hat gezeigt,
das grösste Potenzial hat der Gerold-Areal und der Vordere Kreis 5. Dort kann man einfach freier wirken. Es hat dort andere Hindernisse, die man jetzt noch vertieft muss abklären.
Beim vorderen Kreis 5, also am Garparkplatz beim Hauptbahnhof zum Beispiel, wie sich ein Kongresszentrum auf die Verkehrsführung auswirken würde. Dieser Standort bietet sich darum besonders an, weil er zentral liegt und man ihn gut mit dem Landesmuseum und dem Platzspitz verbinden kann. Den Garparkplatz selber könnte man ins Kongresszentrum integrieren. Beim Gerold-Areal hat man sogar noch mehr Gestaltungspotenzial, weil es noch grösser ist. Das Gerold-Areal ist aber aus touristischer Sicht weniger attraktiv. Der dritte mögliche Standort, das Kasernenareal, hat weniger gut abgeschnitten. Die Kathrin Martelli.
Es ist überall stossen wir ein bisschen an mit dem Volumen, mit dem, was schon dort steht, mit der Sorgfalt, wo man ja mit dem Quartier umgehen will. Und dort ist es überall nicht so optimal auf dem Kasernenareal. Und in der Gesamtsicht gibt dann das einfach nicht einen Top-Standort, obwohl es natürlich ganz toll erschlossen wäre.
Eher ein Flop wäre der vierte Standort, nämlich der Hafenenge. Es bräuchte ein Hochhaus und wäre darum ein zu grosser Eingriff in die Natur vom Seeufer. Der See selber sei heikel, wegen der Flora und Fauna dürfen wir unter Wasser baulich nicht viel machen. Als nächsten Schritt gibt der Stadtrat die Erkenntnis über die vier Standorte in die öffentliche und in die parlamentarische Diskussion. Man schaltet auch auf dem Web ein Diskussionsforum auf, damit sich das alle anschauen können und ihre Meinung dazu sagen. Die öffentliche Diskussion sucht Kathrin Martelli das mal ganz bewusst.
Ja, das ist das Lehrplatz, wo wir zahlt haben aus dem letzten Projekt. Wir haben dort zwar immer die neuesten Projekte und Erkenntnisse, die wir am Standort Hüttigskongresshaus hatten, der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben auch Diskussionen gemacht, aber wir haben uns auf einen Standort beschränkt und man hat dann das empfunden als zu einengend und insbesondere das Parlament hat gesagt, sie wollen da mehr mitreden. Und diese Möglichkeit versuchen wir jetzt auf die Art und Weise zu geben.
Der Stadtrat werde die Meinungen dann gewichten und im Verlauf des Sommers einen Standortvorschlag machen. Der Gemeinderat muss diesen Vorschlag dann absegnen.
Ginger Hobby. Zum ersten Mal hat die Stadt Zürich auch geschätzt, was das neue Kongresszentrum etwa könnte kosten. Die Spannweite ist dabei aber ziemlich gross. Die Rede ist von Kosten zwischen 340 und 470 Millionen Franken. Der Zürcher Stadtrat hat in einem Strategiepapier festgehalten, wie die Stadt in Zukunft soll wachsen. Der Stadtrat hält dabei im Grundsatz fest, dass Zürich durchaus noch weiter überbaut werden soll, das aber kontrolliert und vor allem durch eine verdichtete Bauweise. Natur- und Erholungsflächen sollen ausdrücklich weitgehend erhalten bleiben. Außerdem wird der Zürcher Stadtrat dafür sorgen, dass genug Platz für den Ausbau von Hochschulen und für das lokale Gewerbe zur Verfügung steht. Die sogenannte Zürcher Parkhausmörderin bleibt verwahrt. Das Zürcher Obergericht hat den Antrag abgelehnt, um ihre Verwahrung zugunsten von einer Therapie aufzuheben. Die Richter sind der Ansicht, dass die heute 37-jährige Frau nicht therapierbar sei, wie sie mitteilt haben. Sie soll aber psychologische Unterstützung bekommen. Die Verurteilte sitzt seit 10 Jahren im Frauengefängnis Hindelbank in Isolationshaft. In den 90er Jahren hat sie in Zürich 2 Frauen umgebracht und eine weitere lebensgefährlich verletzt. Sie ist außerdem für mehrere Dutzend Brände und Sachbeschädigungen verantwortlich. Das Spital Männedorf behaltet seinen eigenen Rettungsdienst. Die Delegierten vom Spital haben sich gegen den Zusammenschluss mit dem Zürich Oberländer Rettungsdienst 144 ausgesprochen. Die Zusammenarbeit ist geprüft worden, um zu schauen, ob Kosten gespart werden können. Jetzt sind die Vertreter von der 9 Zürichsee-Gemeinden, die das Spital Männedorf trägend, aber zum Schluss gekommen, dass das Spital vom eigenen Rettungsdienst profitiert. Der Verbandshersteller IVF Hartmann in Neuhausen hat im letzten Jahr einen Rekordgewinn erwirtschaftet. Die IVF Hartmann hat den Gewinn um 36% auf 10,4 Millionen Franken gesteigert. Auch der Umsatz ist gewachsen. Das vor allem durch den Kauf von einer Spezialfirma im Bereich der Infektionsvorsorge von Bode AG. Für das laufende Jahr hat sich der Pflaster- und Verbandsspezialist vorgenommen, um sein Kerngeschäft weiter auszubauen. Dazu sind weitere Firmenkäufe geplant, wie das Neuhauser Unternehmen mitteilt. Die Eiskunstläuferin Sarah Meyer aus Bülach hat an der Weltmeisterschaft Turin einen miserablen Start gehabt. Im Kurzprogramm ist ihr praktisch nichts gelückt, sodass es nicht sicher ist, ob sie es überhaupt noch unter die besten 24 schafft und die Kür zeigen darf. Sonst ist für Tara Meier die Weltmeisterschaft schon wieder vorbei. Es wäre die wohl schlechteste Klassierung für sie an einer WM. Am Sonntag geht die Touristensaison beim Schlosslaufen am Rheinfall nach einer umfassenden Sanierung wieder los. Der Kanton Zürich hat 13 Millionen Franken drinnen gesteckt. Auch auf der anderen Seite will man sich nicht lumpen lassen. Der Kanton Schaffhausen zeigt jetzt in einem Gesamtkonzept auf, was er unternehmen will, um den Rheinfall aufwerten. Er will dafür 20 bis 30 Millionen Franken ausgeben. Christa Edlin.
Für den Schaffhausen Baudirektor ist klar, der Seilpark, der in einer Woche aufgeht, und das neue Bändchen Rheinfall Express langen nicht, damit die Rheinfall-Besucher länger bleiben und auch mehr Geld liegen lassen. Es brauche zusätzliche Attraktionen, damit Touristen den Rheinfall auf neue Art erleben können. Die Fischzuchtanstalt, die es letztes Jahr viel zu reden gegeben hat im Kantonsrat, soll für Touristen aufgehen. Sie sollen nämlich erleben können, was es in dieser Anlage für Arbeiten gibt und auch die Fische von nahem sehen können. Dabei muss der Fischereiaufseher in Zukunft zeitweise auch Touristen betreuen, erklärt der Baudirektor Reto Dubach.
Der Fischereiaufseher ist während der Aufzucht der Äschen natürlich vor allem mit dem beschäftigt. Er soll aber in der anderen Zeit soll er Führungen machen, beispielsweise durch die Fischzuchtanstalt, oder soll auch draussen sich so engagieren, dass er im Dienst von der Öffentlichkeit und im Dienst auch von den Gästen am Rheinfall ist.
In der Fischzuchtanstalt will man nämlich auch ein Besucherzentrum einrichten mit einem Souvenirshop. Am anderen Ecke vom Rheinfall, also in den alten sogenannten Laufenhäusern, sollen die Besucher typisches Schweizer Handwerk erleben und dabei sehen, wie man Schweizer Spezialitäten herstellt. Der Reto Dubach.
Da ist zum Beispiel Schokolade, da ist zum Beispiel Uhren. Das wäre natürlich sehr schön, weil Schaffhausen hat ja mit der IWC auch traditionelle Uhrenindustrie. Gleichzeitig wollen wir dort aber auch noch für ein gastronomisches Angebot zur Verfügung stellen.
Im Haus mit dem Mühlirad ist ein Museum rund um die Wasserkraft geplant, wo man auch den Anfang der Industrie am Rheinfall könnte sehen. Die Attraktionen sollen miteinander und am Schluss auch mit dem Schlosslaufen auf der Zürcher Seite vernetzt werden, damit man quasi einen Rundgang um den ganzen Rheinfall herum machen kann.
Und von dort her gesehen, wird man eigentlich eine Verbindung schaffen zwischen diesen Schwerpunkten, Stegen vor allem auch, die man errichten will, dass Gäste fast automatisch vom einen Schwerpunkt zum anderen kommen und sich damit die Aufenthaltsdauer verlängern.
Die Realisierung dieser Ideen, die jetzt einmal in einem Gesamtkonzept aufgelistet worden sind, kostet 20 bis 30 Millionen Franken. Etwa die Hälfte davon, das heisst die Investitionen in die Fischzuchtanstalt, soll der Kanton Schaffhausen finanzieren, wenn das Stimmvolk im nächsten Jahr Ja sagt dazu. Für die andere Hälfte, mit dem Museum über die Wasserkraft, sucht man Investoren, die die Kosten übernehmen. Dabei hofft der Kanton Schaffhausen vor allem auf die Industrie, die früher am Rheinfall angefangen hat.
Christa Elin zu den Plänen vom Kanton Schaffhausen, den Rheinfall auf seiner Seite aufwerten.
Regionaljournal Wochengast. Diesen Sonntag ist es der Schaffhauser Regierungsrat Heinz Albiker. 17 Jahre lang hat er die Schaffhauser Politik mitgeprägt. Zuerst in der Stadt, dann in der Kantonsregierung. Jetzt zieht der freisinnige Finanzdirektor einen Schlussstrich und tritt ab. Was sieht Heinz Albiker als seine wichtigsten Leistungen? Was hat ihn in der Politik geärgert und was würde er heute anders machen? Wir fragen, der Heinz Albiker gibt Antwort. Diesen Sonntagabend im Regionaljournal Zürich Schaffhausen um 5:30 auf DRS1.
Sie sind vor 20 Jahren geboren, im gleichen Jahr, wo die Berliner Mauer gefallen ist. Eine Zürcher Berufsmaturklasse hat sich darum intensiv mit dem historischen Ereignis auseinandergesetzt. Sie sind mit ihrem Lehrer eine Woche auf Berlin gereist, haben sich auf Spurensuche gemacht, haben Zeitzeugen interviewt. Und daraus ist ein kleines Buch entstanden. Heute Abend stellen Sie Ihre gesammelten Eindrücke vor. Fanny Kerstein.
«Die Mauer fiel und mein Leben begann». So heisst das Werk von den 12 zukünftigen Drogistinnen und Drogisten von der Berufsmaturitätsschule Zürich, die sie in diesen Minuten an einer Vernissage präsentieren. Als die Berliner Mauer vor 20 Jahren gefallen ist, hat das Leben dieser Jugendlichen erst gerade angefangen. der ganze Ost-West-Konflikt, dass Deutschland vor einem Mauer gestellt war und was das für die Betroffenen geheissen hat, das waren alles Themen, wo sich die meisten Jugendlichen noch nie damit beschäftigt haben. Ein Umstand, den ihr Lehrer, Florian Schmid, wollte ändern.
Da hat es einen Haufen Jugendliche, die um das Jahr 1989 geboren sind. Sie reisen heute beispielsweise nach Warschau, sie machen ein Praktikum in Budapest oder haben Freunde aus Prag. Das ist völlig selbstverständlich und das war aber vor 20 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Ich finde die Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte sehr wichtig, dass wir uns mit den Ereignissen, die uns eben indirekt und der Mauerfall, der Fall vom Eisernen Vorhang betrifft, der Schweizer sehr aktiv, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Ein halbes Jahr haben sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt, haben recherchiert und Bücher gewälzt. Florian Schmid ist es aber wichtig, dass die Jugendlichen nicht nur aus Büchern lernen. Im Rahmen der Feierlichkeiten rund um den Mauerfall in Berlin hat es viele Gelegenheiten gegeben, um mit Zeitzeugen zu reden. Die Jugendlichen haben das zum grossen Teil selber organisiert.
Ich glaube, für jemanden, der eine Lehre macht, hier in der Schweiz, in einem kleinen Dorf und dann in der grossen Stadt Berlin, sich muss auch zurechtfinden, ist das, glaube ich, auch ein Lernprozess. Und das ist ein weiterer Satz, den ich habe. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass Jugendliche ins Ausland gehen. Die Schweiz ist wunderschön, aber wir müssen den Horizont auftun und schauen, wie es anderswo ist.
Und das haben sie gemacht. Im letzten Herbst sind sie zusammen auf Berlin gereist, um vor Ort mit den Leuten zu reden. Mit Leuten, die die Geschichte erlebt haben. Die vielleicht im Gefängnis waren, weil sie eine Überzeugung hatten, die dem Staat nicht passt. Mit Leuten, die müssen flüchten mussten. Eine solche Begegnung sei zentral für das politische Verständnis, sagt Florian Schmid.
Politik braucht Ort der Begegnung. Das heisst, wenn man aufeinander zugeht, miteinander einen Kaffee trinkt, einander von der eigenen Geschichte erzählt, lernt man einander zuhören, man lernt Verständnis zu haben und wenn man Verständnis hat für den anderen, dann kann man vielleicht auch über gemeinsame Zukunft reden.
Die These haben seine Schülerinnen und Schüler nicht von Anfang an geteilt. Zuerst seien sie skeptisch gewesen, sagt Norman Marthaler. Die Geschichte mit der Mauer sei weit weg gewesen für sie. Sie hätten sich das alles nicht recht vorstellen. Das hat sich aber schlagartig geändert, als sie in Berlin ihre Gesprächspartner getroffen haben.
Es ist halt dann einfach sehr interessant, wenn man mit so einer Person, die das wirklich erlebt hat, kann selber reden. Und es ist natürlich unvorstellbar bei uns, wenn man so den ganzen Tag verfolgt wird und kein Privatleben mehr hat. Und für mich kann ich mir das wirklich persönlich auch nicht vorstellen. Und darum war es dann wirklich sehr interessant, mit ihm über das Thema zu reden.
Mit ihm meint Norman der 43-jährige Clive Juriza, der ihm seine Lebensgeschichte erzählt hat. Wie er als 12-jähriger Bub bei der US-Botschaft Berlin hat angeklopft, weil er unbedingt ein Skateboard wollte. Und wie er von dann an von der Staatssicherheitspolizei ist verfolgt, bespitzelt und schließlich verhaftet wurde. Er sei sofort bereit gewesen, den Jugendlichen aus der Schweiz seine Geschichte zu erzählen.
Für mich ist das sowieso eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit. Und das wird natürlich dann auch immer wieder reflektiert in den Schülern. Ich fand die Auseinandersetzung interessant und wichtig, dass man sich auch in der Schweiz dafür interessiert, für dieses Thema.
Er ist einer von 11 Interviewpartnern, der heute extra ist auf Zürich gereist, um bei der Buchvernissage dabei zu sein. Ein anderer ist der Joachim Rudolf, der als junger Mann von der DDR in den Westen geflüchtet. Später hat er geholfen, eine Flucht zu graben, um anderen Leuten zu helfen, in den Westen zu flüchten. Seine beiden Interviewpartnerinnen waren von seiner Geschichte tief beeindruckt. Eine Geschichte, die sie nicht mehr vergessen, sagt Nicole Peter.
Wir haben das Vorwissen aus schulischen Büchern. Wir haben dann dort wirklich eine Erzählung, die sehr lebhaft war. Man hat das Gefühl, man ist gerade mit dem Geschehen drin. Und das ist ihm schon sehr nahe gegangen. So wie er erzählt hat, so intim, was er preisgegeben hat von sich, das ist ihm wirklich nahe gegangen.
Sie sind sich erst jetzt bewusst, was sie in der Schweiz für eine Freiheit haben und wie gross das die Mitbestimmung sei. Ein Privileg, das die Leute in der DDR nicht haben, sagt ihre Kollegin Zoe von Rotz. Eine grosse Veränderung in ihrem persönlichen politischen Verhalten hat es aber nicht gegeben. Beide beteuern, dass sie schon vor diesem Projekt wählen und abstimmen.
Ein Beitrag von Fanny Kerstein. 46-seitiger Heft «Die Mauer fiel und mein Leben begann» kann man bei der Zürcher Berufsmaturitätsschule bestellen. Einen Link dazu finden Sie auf unserer Homepage auf regionaljournal.ch.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen Mittag mit diesen Themen. Casino-Konkurrenz im Raum Zürich. Besonders betroffen vom Pokern um die neue Zürcher Konzession ist das Casino im benachbarten Baden. Darum geht Aargauer jetzt in die Offensive. Grossmutterkonferenz im bernischen Chiental. Die heutigen emanzipierten Grossis können zwar auch Kinder hüten, lismen und backen, sie können und wollen aber noch viel mehr. Und exklusiv die Handlung vom ersten Luzerner Tatort-Krimi, was Uri Schweiz und Nidwalden mit der Entführung vom Luzerner Regierungspräsidenten zu tun haben. Ihr hört es im Regional Diagonal, morgen Samstagmittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1.
Das Menü vom Montag ist also angerichtet, wie es Wetter morgen wird. Das sagt uns der Jürg Zock von SF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht gibt es nur noch einzelne Regengüsse. Wenn dann etwas vom Himmel kommt, liegt die Schneefallgrenze bei etwa 800 bis 1000 Meter. Temperaturen gehen im Flachland auf etwa 4 Grad zurück. Morgen am Samstag gibt es dann alles in allem einen wechselhaften Tag. Der Vormittag ist aber noch spurfreundlicher. Dann ist es nur selten nass und zwischendurch gibt es auch noch kurze sonnige Abschnitte. Das vor allem am oberen Zürichsee. Auf den Nachmittag hin ziehen dann wieder dicke Wolken auf und die bringen häufiger Regen. Dazu geht ein böiger Westwind. Temperaturen liegen morgen am Nachmittag bei etwa 10 Grad. Auf dem Hörnli gibt es maximal 3 Grad und dort schneit es dann am Nachmittag wieder zeitweise. Um Sonntag geht es mit vielen Wolken und ab und zu Regen weiter. Temperaturen steigen dann auf 12 Grad.
Zum Schluss von dieser Sendung hier nochmal der Blick auf ein paar wichtige Themen vom Tag. Im sogenannten Zwillingsmordprozess von Horgen hat das Zürcher Geschworenengericht die Mutter zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Fürs Gericht war es erwiesen, dass ihre beiden Kinder in der Nacht vom Heiligabend vor 2 Jahren umgebracht hat. Ihrem Ex-Mann musste die Verurteilte einen Schadenersatz in Höhe von 150'000 Franken zahlen. Die Verteidigung hat angekündigt, dass sie das Urteil weiterziehen will. Die Stadt Zürich hat Besuche nach einem Platz für ein Kongresszentrum die Vor- und Nachteile der 4 Standorte untersucht. Daraus lässt sich eine Art Ranglisten ablesen. Am besten weg kommt der Carparkplatz am Silke hinter dem Hauptbahnhof, gefolgt von Geroldstrasse in Zürich-West. Als schwieriger angeschaut wird der Standort vor Kaserne und die grössten Probleme sehen die Fachleute, die befragt worden sind bei Hafenenge am See. Als nächstes soll die Öffentlichkeit mitreden. Nach Zürich nimmt jetzt auch der Kanton Schaffhausen Geld in die Hand, um den Reinfall auf seiner Seite aufzuwerten. Unter anderem plant der Kanton eine Ladestrasse, wo man Schweizer Kunsthandwerk kann erleben kann, ein Museum über Wasserkraft oder die Fischzucht zum öffentlichen Anschauen. Alles in allem würde das 20 bis 30 Millionen Franken kosten. Etwa die Hälfte davon sollen Private finanzieren. Das war das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen an dem Freitagabend. Verantwortlich für die Sendung war Roger Steinemann. Am Mikrofon Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.